Also es gibt ganz viele Leute, die wollen gerne, dass wir erstmal einen dritten Sörensen-Film machen. Es gibt aber auch ein paar, die wollen das nicht. Ein paar entscheidende leider. Disco.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer vom besten Podcast der Welt über die 80er Jahre von zwei Männern ohne Haare. Unser heutiger Gast ist in Mülheim an der Ruhr aufgewachsen. Er ist seit 2001 freiberuflicher Hörspielregisseur. Er hat 2003 das Hörspiel Vor dem Frost von Henning Mankell adaptiert und hat inzwischen so viele deutsche Hörbuchpreise gewonnen, dass ich glatt die Übersicht verloren habe. Und ihr habt alle bestimmt auch schon ein Hörbuch gehört, wo er Regie gemacht hat oder sogar selbst geschrieben. Denn er hat Roman und Drehbuch für Sörensen hat Angst geschrieben mit Bjarne Mädel als Sörensen und wurde dafür mit dem Deutschen Fernsehkrimipreis und dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Willkommen, Sven Stricker.
Hallo, freue mich. Alle meine Haare mitgebracht.
Ja. Das ist schön und da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Und vor allen Dingen freuen wir uns noch viel mehr, dass wir hier einen Grimme-Preisträger mal vor Ort haben, um endlich mal ein bisschen Niveau in diesen verdammten Podcast hier zu bringen. Schön.
Ich gebe mir Mühe, ja. Danke dir.
Enttäusch uns nicht.
Es ist ein bisschen Druck, ich spüre den jetzt auch. Aber okay, ich muss irgendwie gucken, wo ich das jetzt herhole. Aber mal gucken wir mal.
Aber wir stehen ja kurz vor der Europameisterschaft. Da müssen wir alle lernen, mit Druck umzugehen.
Mit Druck umzugehen, ja. Genau, das machen wir jetzt. Das üben wir jetzt. Ja.
Bringt uns aber nichts, wenn wir das können, aber die Spieler dann hinterher das wieder nicht hinbekommen. Aber ja, schauen wir mal. Ja, wie jeder Gast kannst du dich mit zwei Wahrheiten und einer Lüge vorstellen. Und am Ende des Podcasts erfahren wir dann, was die Wahrheit und was die Lüge war.
So machen wir es. Also pass auf. Folgendes. Als ich 11 Jahre alt war, habe ich in der Schule gespielt mit anderen Kindern und bin von einer Mauer gefallen, die nicht mal kniehoch war, also weiß ich nicht, 30 Zentimeter. Habe mir dabei dreimal den Kiefer gebrochen, das Kiefergelenk, den Finger und die Stirn aufgeschlagen. Das ist die erste Geschichte. Das zweite ist, als ich 41 war, habe ich in den Hansa-Studios in Berlin zufällig neben Michael Stipe von R.E.M. am Pissoir gestanden. Was für mich was extrem Besonderes war, weil da kommen wir sicherlich noch zu. R.E.M. war für mich in den 80er Jahren eine extrem prägende Angelegenheit. Und man kann sich die Situation vorstellen, wie absurd sich das in dem Moment anfühlte. Die haben in den Hansa-Studios ihr Album aufgenommen, was ich gar nicht wusste. Und ich habe nebenan ein Hörbuch aufgenommen, eine Regie geführt. Und dann standen wir plötzlich nebeneinander da am Pissoir. Das ist die zweite Geschichte. Und die dritte ist, im Alter von 51, also 10 Jahre später, habe ich in Nordfriesland, ganz, ganz, ganz weit oben, kurz vor der dänischen Grenze, in Husum, zufällig zwei Nachbarn aus Potsdam getroffen, die in dem Moment, als wir uns trafen, gerade im Autoradio ein Hörbuch hörten, das ich selber eingesprochen hatte von Sörensen und mich dann dabei über die Straße laufen sahen, an der nordfriesischen Grenze. Eigentlich so ein Autorentraum, aber völlig absurd. Das sind die drei Sachen. Zwei davon stimmen.
Okay, wir sind gespannt. Am Ende des Podcasts lösen wir auf. Ich wünsche dir ja, dass du den Michael Stipe am Pissoir getroffen hast. Mal schauen, ob das auch so war. Ja.
Erstaunlich, wie man alles beim Pinkel treffen kann.
Schön. Das war in Berlin in den Hansa-Studios. Da haben sie dann ja auch irgendwie so einen Song U-Berlin oder Ü-Berlin oder sowas, wie sie den aussprechen, aufgenommen. Und für mich war das halt wirklich die absolute Kindheitsbegegnung, weil R.E.M. für mich musikalisch ein absoluter Gamechanger war, 1986. Aber vielleicht kommen wir ja noch in diese Richtung. Da kommen wir ja vielleicht noch hin. Oh, ja. Ganz kurz, das ist noch wichtig, der war vor allen Dingen sehr klein. Michael Stipe ist sehr klein. Aha. Das war etwas, wenn du so einen Helden hast und der steht dann da neben dir und er ist sehr klein. In dem Moment, wie soll ich sagen, er schränkt den Mythos plötzlich etwas ein.
Aber du beziehst dich jetzt auf seine Körpergröße, ne? Nicht auf das, was man sonst am Pissoir noch sehen könnte.
Es war mir völlig klar, dass irgendjemand von euch beiden jetzt darauf Bezug nehmen würde, aber ich meinte die Körpergröße.
Normalerweise bin ich das immer, der Niveaulose. Ja.
Also schön, dass ihr euch da so gut ergänzt.
Ja, du bist ja in Nordfriesland geboren, aber dann in Mülheim an der Ruhr groß geworden. Wann hat's dich da verschlagen und warum nach Mülheim?
Ja, mich hat's gar nicht freiwillig verschlagen. Meine Eltern haben mich verschleppt, als ich 6 Jahre alt war. Mein Vater hat in Tönning, Nordfriesland, einen Job gehabt und ist deswegen dorthin gezogen. Da bin ich dann geboren worden und dann war der Job aber irgendwann weg, als ich 6 war. Und dann, er kommt aus dem Ruhrgebiet oder kam aus dem Ruhrgebiet und hat dort dann eine neue Stelle gefunden, also mussten wir dann dahin. Ja, also freiwillig war das nicht. Und man kann auch wirklich sagen, obwohl ich da 22 Jahre danach noch gelebt habe, bis ich 28 war, so richtig heimisch geworden bin ich da nie. Also meine Wurzeln betrachte ich nach wie vor als norddeutsch, und obwohl es ja nur 6 Jahre waren am Anfang. Und das ist ja auch kein Zufall, dass meine Sörensen-Geschichten zum Beispiel da oben spielen. Das ist für mich tatsächlich ich empfinde das als Heimat. Da oben.
Ihr könnt das nicht. Ihr Norddeutschen könnt das nicht, ne?
Was können wir nicht?
Mit dem Ruhrgebiet.
Also auf so vielen Ebenen anders.
Oh ja, kann ich nachvollziehen. Wenn man so aus einem norddeutschen Umfeld kommt, dass man dann das komisch findet im Ruhrgebiet. Weil es ist schon sehr, sehr besonders, speziell oder wie auch immer man das formulieren möchte.
Das gibt erstmal so, also das was ganz Pragmatisches in dem Sinne. Tönning, wo ich geboren bin, ist ein Luftkurort. Und dann sind wir ins Ruhrgebiet gezogen, in so eine Arbeitergegend dort. Und ich hatte von einem Tag auf den anderen unzählige Allergien und war andauernd krank und hatte da also Schwierigkeiten, erstmal mit der ganzen Luft und allem klarzukommen. Und diese sehr, sehr direkte und manchmal auch etwas harsche Art war für mich als zart beseitetes Kind relativ schwierig am Anfang. Und der etwas zurückhaltendere Norddeutsche, der sich erstmal alles so genauer anguckt und dann mal abwartet und dann Freundschaften pflegt, die aber auch dann sehr eng sind, das war bei mir irgendwie so anfangs verwurzelt und ich habe sehr lange sehr gefremdelt. Und ich habe erst, als ich da weggezogen bin, mit 28 gemerkt, wie sehr ich damit gefremdelt habe. Also man muss dann erst weggehen, ganz woanders hin, um festzustellen, wie man es vorher fand. Das ist auch sehr interessant gewesen, fand ich.
Aber du hast ja dann deine 80er in Mülheim verbracht. Das Einzige, was ich ehrlich gesagt von Mülheim an der Ruhr kenne, ist Helge Schneider, wie wahrscheinlich die meisten Leute.
Ja.
Wie war das dort so? Industriestadt, schlechte Luft, haben wir schon gehört. Ja, ich bin in Ludwigshafen am Rhein groß geworden.
Ja, naja, genau. Das, ja, okay, dann ist das vielleicht vergleichbar, ich weiß es nicht. Aber Mülheim ist vergleichsweise fürs Ruhrgebiet grün. Also es gibt dort sehr, sehr viele grüne und auch schöne Flecken. Das kann man nicht bestreiten. Da haben wir aber auch dann erst später gewohnt. Am Anfang haben wir halt wirklich in so einer klassischen Arbeitergegend gewohnt. In Mülheim, wo man sich sehr, sehr viel draußen aufgehalten hat, was ja toll ist, sehr, sehr viel Fußball gespielt hat, sehr, sehr viel auf irgendwelchen Hinterhöfen eigentlich sich rumgetrieben hat, auch ohne die ganz große Kontrolle, wie ich sie jetzt zum Beispiel heute bei meiner Tochter herumhelikoptere. Das war damals nicht so üblich, ne? Aber gleichzeitig war da halt auch ein rauerer Sound. Also da gab es schon oft auch Prügeleien und da gab es oft Streit, der ausgeartet ist und so. Und ich war eigentlich immer eher das Kind, das sich da so ein bisschen dann versteckt hat oder das dann irgendwie nicht so richtig mitmischt. Konnte. Also es war für mich jetzt nicht unbedingt im Nachhinein so glücklich, immer, muss ich gestehen. Aber musikalisch zum Beispiel, da redet ihr ja viel drüber. Wir hatten jetzt in Mülheim in dem Sinne, außer Helge Schneider, nicht so viele Lokalpatrioten, die es wirklich weit gebracht hatten, auch musikalisch. Also ich hatte meine ersten Band- und Musik-Gehversuche dann ja auch in Mülheim. Da gab es dann wohl so Querverbindungen, ja. Also Stoppock war halb eingemeindet. Dann hat Philipp Boa viel mit Mülheim zu tun gehabt, weil sein Bassist zum Beispiel aus Mülheim kam und der war dann auch so eine Art Local Hero. Und dann gab es im Rockabilly-Bereich die Cracker Jacks, die bundesweit etwas bekannter wurden und so. Also das war eher so diese Abteilung, aber dass so eine Band es komplett aus Mülheim heraus geschafft hätte, über mehr als 1-2 Alben hinweg, das war eher nicht so zu meiner Zeit, muss ich gestehen.
Und was für Discos gab es dann da? Wo warst du dann da in den 80ern, wenn du da aus warst?
Also wir hatten in Mülheim eigentlich nur eine erwähnenswerte, das war das Winkhaus, so hieß es. Da haben sich dann die ganzen 16-, 17-jährigen Pubertierenden getroffen und ansonsten ging man eigentlich nach Oberhausen. Da gab es dann das Blue Moon und den Musikzirkus. Das waren so Zelte, in denen man sich dann da am Wochenende aufhielt. Man brauchte so halt immer einen, der einen Führerschein hatte oder so. Und das Tolle am Ruhrgebiet, muss man ja wirklich sagen, ist ja dann doch, dass es im Endeffekt eine einzige große 5 Millionen Einwohnerstadt ist, ne? Also du kommst ja von Grenze zu Grenze. In dem Sinne bist du schon drüber und hast noch gar nicht gemerkt, dass du eigentlich mittlerweile längst in Essen oder Duisburg oder Oberhausen bist. Das hängt ja alles zusammen. Da gibt's ja keine Freiflächen zwischen. Das heißt, du konntest dann auch später als Student oder so, wenn du dann umsonst die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel nutzen durftest, konntest du eigentlich überall ruckzuck sein. Das hat man dann auch ausgenutzt. Also da war man dann doch viel unterwegs.
Mhm. Aber die schönen Ecken von Mülheim, die gehören alle mittlerweile Helge Schneider. Hat sich alle gekoffert. Er braucht nämlich ganz viel Platz für seine Traktoren. Der sammelt, glaube ich, Traktoren oder sowas. Und fährt den ganzen Tag mit seinen Kindern in den Traktor rum. Ja, verrückter Mann.
Wahnsinn. Die Bilder kenne ich auch alle natürlich. Und das war so der eine Vorzeigeprominente auch damals schon. Der hatte irgendwann auch mal ein Haus an der Ruhr direkt oder hatte mal irgendwo etwas oberhalb der Ruhr gewohnt. Da ist man dann quasi hingepilgert. Ja, und das eine große Tonstudio, das es in Mülheim gab, das Tonstudio an der Ruhr, wo auch Helge Schneider seine ersten Alben aufgenommen hat, aus diese Hörspiele, die er mal gemacht hat, wo er selber alle Rollen gesprochen hat, die hat er alle dort aufgenommen. Mit einem, wie ich finde, also das, ich springe gerade, aber das hat mir damals der Studiobesitzer erzählt, mit einem unglaublichen Timing, weil da war halt kein Mehrspurverfahren im Sinne von, wir machen das nachher, dass wir das zusammenschieben, sondern der hat einfach sich alle vier Rollen im Kopf so eingeprägt oder die er so sprechen wollte, dass der einfach Lücken gelassen hat an entscheidenden Stellen und die danach dann drüber aufgefüllt hat. Und das halt immer noch eine Spur, noch eine Spur, noch eine Spur, aber alles so ineinander gegriffen, dass es dann doch hinterher wirkte, als hätten die, also er oder die Figuren miteinander gesprochen. Also ganz schön kann man schon merken, was für ein Rhythmusgefühl der Mann hatte offensichtlich. Aber das war halt dann sozusagen der Pilgerort dort, ne? Da lagen dann auch die ganzen schlechte Geschmack-Memorabilia von Helge Schneider damals rum, die singende Herrentorte-Aufsteller und irgendwelche Plastikhundehaufen und weiß ich nicht, was dann alles mit ihm assoziiert war. Und wenn man da als junge Band aufgenommen hat in diesem Studio, dann kam man sich schon ganz schön berühmt vor, einfach nur, weil da halt so ein Helge Schneider-Aufsteller stand. Ja, das war ganz
das
lustig.
Das heißt, das hast du dann demnach auch gemacht. Du hast ja schon angetönt, ich hatte das auch gesehen bei Instagram, dass du mal ziemlich wie Philipp Rohr aussahst, in einer Grunge-Band gespielt hast.
Ja, genau. Ja, wir hatten guten Fotografen. Also in Wirklichkeit sah ich nicht so doll aus wie er, aber das war Harald Hoffmann war damals unser Fotograf, der selber eine ganz bekannte Band hatte, Oil on Canvas. Ich weiß nicht, ob die jemand noch kennt.
Oh, ja.
Ja. Und das war ein wahnsinnig toller Fotograf. Der hat es echt geschafft, aus jedem was zu machen. Also der war wirklich toll. Wir haben dann auch so ein bisschen Grunge und solche Sachen gemacht, genau.
Habt ihr da was veröffentlicht dann oder seid ihr da auf dem Weg stecken geblieben?
Ja, das hast du schön formuliert. Wir sind auf dem Weg stecken geblieben. Wir haben tatsächlich vorgehabt, eine professionelle EP rauszubringen. Wir waren da auch in Verhandlungen mit Plattenfirmen und hatten auch ganz gute Aussichten. Aber dann kam so diese entscheidende Frage, was machen wir denn damit? Und zwei von uns wollten halt ihr Psychologiestudium zu Ende führen und der Gitarrist und ich wollten eigentlich dem Traum Profimusiker weiter nachgehen. Und darüber haben wir uns halt dann zerstritten und uns aufgelöst. Und zwar, wir hatten alles aufgenommen und alles war fertig, aber es ist dann nicht mehr erschienen. Und wenn ich es mir heute anhöre, ehrlich gesagt, zu Recht. Also es ist nicht so, dass das einer Veröffentlichung unbedingt bedurft hätte. Ja, muss ich echt sagen.
Wir hatten letztens hier im Podcast einen Gast, Andreas Dorau, der ja auch eine lange Musikergeschichte mittlerweile hinter sich hat. Er ist ja 60 geworden dieses Jahr. Wir waren uns alle einig, also alle drei, Thomas auch, dass in der Musik die Demokratie nichts zu suchen hat. Die ist absolut hinderlich und bremst alle aus. Auch Andreas meint, also es gibt keine Demokratie. Wenn man Musik machen will, gibt es nur eine Diktatur. Alles andere funktioniert einfach nicht auf lange Sicht.
Ja, das ist vermutlich so. Sehr interessanter Punkt, finde ich. Ich erinnere mich gerade daran, ich habe mal, was hat man denn in den 80er Jahren? Da hat man schon Musik Express Sounds gelesen als Musikzeitung.
Ja, ja.
Und ich war damals, neben vielen Sachen, wo wir noch drauf kommen werden vielleicht, war ich auch so ein heimlicher Bryan Adams Fan. Und der hat in einem Musik Express Sounds Interview, hat er mal irgendwann dann gesagt, ich hasse Bands. Daran erinnere ich mich noch genau. Und dass ich da wahnsinnig empört war. Und er meinte halt damals genau das. Er gibt halt vor, was zu tun ist, damit es funktioniert. Und Keith Scott und die ganzen anderen Musiker, die er damals hatte, die müssen das halt dann spielen. Und ich, der dann damals so in diesem Band-Ding drin war und der dann auch diese ganzen The-Bands, also Hauptsache ein The davor, so wahnsinnig toll fand, wo es scheinbar um Demokratie ging und um wir sind alle gleichberechtigt und wir teilen uns die Tantiemen und so weiter. Ich war vollkommen empört und fand den dann menschlich einen kompletten Vollversager und habe dann aber jetzt im Nachhinein geht's mir genau wie euch und ich habe dann gedacht, ja, also ehrlich gesagt, je mehr Leute mitsprechen, desto komplizierter wird das. Ja, und du kommst nirgendwo hin, erschöpfst dich in Kompromissen und du bist am Ende, bist du viel aufgeweichter durch den Einfluss mehrerer Meinungen, als wenn einfach einer sagt, das ist meine Vision und das möchte ich jetzt gerne machen. Und wenn wir Lust dazu habt, dann machen wir das jetzt zusammen und wenn nicht, dann geht das nicht. Ja, das ist insofern hat es ein paar Jahrzehnte gedauert, aber jetzt habe ich verstanden, was er meint.
Ja. Was waren denn dann deine Helden in den 80ern musikalisch? R.E.M. hast du jetzt schon angesprochen. Was war da noch so?
Ich habe mir da vorher überlegt, ich wusste, dass die Frage kommt. Ich habe den Knick bei mir verortet, wo es musikalisch wirklich interessant wurde, eigentlich 1986. Da war ich 16, also ich bin Jahrgang 70. Davor habe ich das gehört, was man halt so als Teenager gehört hat. Ne? Also Duran Duran, Wham, Kaja Gugu, Nick Kershaw, der übrigens musikalisch immer noch ganz hervorragend ist, wenn man sich dessen Sachen anhört.
Der ist auch sehr klein.
Der ist auch sehr klein,
mega klein, ja.
Absolut.
Du bist sehr groß.
Aber der kommt vom Jazz.
Darf ich da nochmal eben ganz kurz einhaken? Weil das ist also auch ein Phänomen, was wir beide festgestellt haben. Wir waren auf dieser 80er-Jahre-Party auf Schalke. Auf jeden Fall haben wir ja da einige Leute backstage gesehen. Unter anderem war Nick Kershaw dabei, es war Holly Johnson dabei,
Samantha
Paul Fock. Young war.
Die waren alle klein, oder?
Warum ist das so? Das ist ja total unlogisch. Ich meine, ich weiß ja, dass Holly Johnson irgendwie jetzt nicht 4,50 Meter groß ist. Aber man steht da neben denen und denkt sich, ach, das ist ja auch nur irgendwie ein Furz.
Darf ich da meine psychologische Expertise zu anbringen, warum das so ist?
Ja, gerne.
Unbedingt. Das weiß man ja auch von Prince zum Beispiel, der kaum größer als eine Hutschnur war. Madonna ist winzig klein. Man weiß es eigentlich von Bruce Springsteen, ist auch klein. Auch die Beatles sind übrigens winzig gewesen. Auch die Rolling Stones sind winzig. Ich stand da mal in der ersten Reihe und man hat Mick Jagger aus der ersten Reihe kaum gesehen, weil er so klein ist. Ich übertreibe, aber sie sind alle sehr klein. Und ich glaube, kleine Leute, das ist das eine, sehen auf der Bühne einfach besser aus als schlaksige Leute. Das ist das eine. Das andere ist, die haben mehr zu kompensieren. Das ist der küchenpsychologische Teil. Ich glaube, die müssen buchstäblich wachsen über sich hinaus, über so eine Bühnenpersönlichkeit. Und wenn die aufrecht stehen, während große Menschen wie ich zum Beispiel dauernd gekrümmt stehen und auch krumm hinterm Mikro stehen, und wenn die sich groß machen und aufrecht machen, dann haben die plötzlich so eine Ausstrahlung, die man sozusagen vielleicht mit einer anderen Körpergröße gar nicht so leicht gewinnt. Es war ja auch in den 60er Jahren zum Beispiel komplett üblich, dass Bandmitglieder ausgetauscht wurden, wenn sie zu groß waren, weil die immer auf einer Höhe erscheinen mussten, die Leute. Ja, also es gab bei den Rolling Stones, gab es früher einen Keyboarder, Ian Stewart, der nicht aussah wie Keith Richards und Mick Jagger, sondern wie so ein vorgezogener BWL-Student. Und der war halt groß, der durfte deswegen nicht auf die Bühne. Der hat am Anfang hinter dem Vorhang gespielt, bis sie ihn dann irgendwann gar nicht mehr als offizielles Mitglied dabei haben konnten. Und ich glaube tatsächlich, dass das irgendwas mit Präsenz, mit Erscheinung auf so einer Bühne zu tun hat. Und man steht dann, aber wenn man daneben steht, denkt man, och. Aber die haben dann offensichtlich, gibt es da so eine Art von Körperlichkeit oder von körperlichem Bewusstsein, wenn sie dann schon mal erhöht steht, was eine Besonderheit in sich trägt. Ich finde das auch faszinierend.
Jetzt nimmt das aber gerade hier eine ganz komische Wendung. Wir haben gerade festgestellt, wir wollen unbedingt eine Diktatur und die Typen, die da mitmachen dürfen, nicht größer als 1,70 Meter sein. So, jetzt sind wir aber wirklich auf dem Eis hier, ja.
Also es freut mich aber sehr, bei der letzten Ausgabe eures Podcasts dabei gewesen zu sein. Das da kommen wir nicht mehr raus.
Putin,
ich glaube, groß ist klein. Aber Scholz ist übrigens auch wahnsinnig klein.
Ja.
Olaf Scholz habe ich hier bei einer Demo, da war ich hier in Potsdam, da war er auch für Demokratie und so weiter, als das mit der AfD damals hier in diesem Hotel so abging, dass sie da irgendwelche Umstürzungsfantasie hatten. Da war auch Olaf Scholz, der geht mir quasi bis zur Hüfte und ich übertreibe nur ein wenig. Der ist wirklich wahnsinnig klein. Wir können jetzt natürlich bis zu Napoleon zurückgehen, aber vermutlich gäbe es auch viele Gegenbeispiele. Bei Napoleon war er gar nicht klein.
Nee, ach komm. Das war britische Propaganda. Der hatte Durchschnittsgröße damals. Stimmt, also es gibt Napoleon-Syndrom, natürlich nach ihm benannt, aber er selbst war tatsächlich nicht klein.
Aha. Ist ja mein ganzes Weltbild jetzt völlig kaputt. Ja, da kann ich jetzt auch nicht, können wir so nicht weitermachen.
Also Napoleon kann auf jeden Fall in der Band nicht mitmachen.
Das ist in der Band dann raus. Auch ich als Sänger, muss man tatsächlich sagen, habe keine gute Bühnenfigur gemacht. Wenn ich mir da heute alte Videoaufnahmen aus den 80er Jahren angucke, denke ich immer, mein Gott, nimm das Fragezeichen darunter. Ja, der Typ, der überhaupt keine Körperlichkeit besitzt. Das ist wirklich interessant, dass man da offensichtlich dann so dieses Schlaksige und dieses, gibt's natürlich auch Leute, die haben das dann auch zu einer Art Nummer gemacht, Nick Cave oder sowas, ne? Also die dann das ja nun gerade in ihre Präsenz mit reinnehmen. Mhm. Aber bei mir sah es scheiße aus. Das muss man echt sagen.
Ja. Steve Nagavi von N1 hat ja immer gesagt, gab noch nie einen guten Sänger, der größer als 1,70 Meter war. Würde ich jetzt so unterschreiben.
Ja, weiß ich nicht. Kann man kalter Meinung sein, zu viel, was Steve sagt.
Ja, auch viel dummes Zeug gesagt. Ja, das ist wohl richtig.
Ich war ja gerade eigentlich dabei, diesen musikalischen Werdegang zu skizzieren, wenn ich da nochmal kurz darauf zurückkommen darf. Und dann war es so, bis 85 ungefähr, war ich halt kompletter Vollteenager. Und dann war es plötzlich wichtig, dass man sich individualisierte. Und es gab dann ja damals diese, wie ihr natürlich auch wisst, diese ganze hoch- und auftopierte Pop-Szene, die im härteren Bereich vom Glamrock her rührte. Und im Pop-Bereich war das Haarspray quasi ausverkauft. Ne? Weiß man ja, alles hochtopiert und so. Und in meiner Klasse, in der Schule, war es damals aber so, dass da eine Gegenbewegung gesucht war. Also die Leute, die dann halt mit so Doc Martens Schuhen oder Cowboy-Stiefeln oder mit Jeansjacken und eigentlich so ein bisschen glattere Frisuren hatten, die brauchten dann auch Musik. Und dann kam plötzlich The Smith auf. Und The Smith stand dann plötzlich für so eine Gegenhaltung. Also gegen alles, was irgendwie so dieses Pompöse und dieses Synthesizer, Drumcomputer, Aufgedonnerte ausmachte. Hauptsache, es war handgemacht. Und Hauptsache, es hatte Reminiszenzen an die 60s und so. Dann war es plötzlich wichtig, individuell zu sein und dass jeder bei uns dann sich so seine eigene Musik suchte, die er dann auch mitbrachte, wo er aber sagen konnte, guck mal, die habe ich entdeckt. Und ein Klassenkamerad von mir hatte halt dann The Smiths entdeckt, ein anderer The House Martins. Ab dem Moment waren die ganzen The-Bands waren wichtig, ja. Und bei mir war es halt so, dass ich damals über einen Zufall über die Platte Live Switch Pagen von R.E.M. gestolpert bin. Das war die 1986er Platte von denen. Für mich völlig, also ich kam von Duran Duran, am Anfang völlig unhörbar, wobei man heute sagen würde, das war so ihr erstes kommerzielles Ding. Aber es war für mich damals wirklich wild, aber ich bin der Musik richtig verfallen. Das war für mich wirklich der Abschnittswechsel aus der Kindheit in was Erwachseneres, in etwas mit Haltung, in etwas mit einer Aussage, auch wenn ich kein Wort verstanden habe von dem, was Michael Stipe damals gesungen hat, aber man merkte, da ist irgendwie eine Attitüde dahinter. Dann hat man angefangen, das zu suchen. Und ich habe mir da auch mal ein bisschen was aufgeschrieben, weil ich das alles gar nicht mehr so genau wusste, obwohl ich die immer noch höre. Dann gab es so Bands wie The Mission zum Beispiel, die dann eher im Gothic-Bereich unterwegs waren, die ich ganz toll fand. Dann hat man plötzlich etwas später, ich halt dann The Cure entdeckt, ne? Oder The Wonder Stuff, The Railway Children, The Hoodoo Gurus, Hauptsache The Smithereens, The Rainmakers, The Dream Syndicate, The Go-Betweens. Also diese ganzen Bands, die alle so ein bisschen independent waren, die heute kein Mensch mehr kennt, zumindest die meisten davon, die aber für jeden von uns immer, wenn wir dann diese Platten in die Schule mitgebracht haben, immer so, hier, das ist das große Ding. Das musst du dir anhören. Das ist so eine Lebenshaltung. Ne? Und ab da war Musik in dem Sinne eigentlich zur Einstellungssache geworden. Und je individueller, desto besser. Und diesen ganzen The-Bands bin ich tatsächlich treu geblieben. Ich habe meine ganzen Platten alle behalten. Ich sammle auch heute noch Vinyl, entdecke da heute noch neue Sachen. Und höre das auch nach wie vor sehr gern. Höre auch gerne neuere Sachen oder neue Sachen, aber ich merke, mein Herz geht dann tatsächlich auch immer noch, wie das oft so ist, bei den musikalischen Heroen auf, die man damals in dieser Heranwachsenszeit hatte, weil sie so prägend waren, ne? Und so für die Entwicklung so wichtig waren.
Weißt du, wie ich das gemacht habe?
Ende des Monologs. Nee, wie denn?
Ich habe The gehört.
Ja, bei Johnson. The ist natürlich die Krönung. Ganz toll. This is the day.
Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber die wollten uns ja was sagen damit. Also mit den ganzen...
Absolut. Das waren halt die. Und The bringt es natürlich voll auf die Spitze. Die auch wirklich ganz... Also das war ja eigentlich nur ein Typ, der sich aber trotzdem The genannt hat mit Gastmusikern. Und der hat wirklich ganz tolle Alben gemacht. Mindbomb war super, Infected war super. Dann noch Anfang der 90er, Dust ist für mich ein Überalbum. Dusk, nicht Dust. Und das ist wirklich...
Dass du das kennst, ist total abgefahren.
Ja, wir könnten da jetzt Stunden drüber reden und ich hätte euch irgendwann in Grund und Boden gelabert. Das ist wirklich mein Ding und ich liebe das nach wie vor, diese Sachen zu entdecken und wiederzuhören und so. Das finde ich schon toll. Disco-artig.
Wir haben uns ja auf der Kriminale getroffen, jetzt in Hannover, zufällig beim Frühstück. Und da hast du ja erzählt, du gehst jetzt Platten kaufen.
Genau.
So sind wir ja ins Gespräch gekommen. Was hast du da bekommen? Hast du Schätze gefunden?
Da waren wirklich Sachen dabei. Nicht so wahnsinnig viel. Das ist auch mittlerweile ein bisschen schwierig. Also der Bereich, der mich eigentlich so interessiert, da fehlen mir nur noch so ganz, ganz hochpreisige Sachen. Und das ist dann in dem Moment dann, da schlage ich jetzt auch nicht so schnell zu. Aber ich habe eine sehr gut erhaltene Ausgabe von Revolver von den Beatles bekommen. Und die hatte ich noch nicht tatsächlich. War 1968. Okay. Und das ist ja nun eins der Beatles-Alben. Ich sage aber nicht, was ich dafür bezahlt habe. Und es gibt zwei Independent-Bands, die ich da jetzt nochmal entdeckt habe, die ich nicht kannte. Die eine heißt Tender Fury, 1989. Das ist so Alternative Rock, Hard Rock, so eine Mischung. Und den Namen der anderen habe ich jetzt tatsächlich gerade vergessen. Die habe ich auch noch nicht gehört, aber das Cover hat mir gefallen. Das war damals auch so, dass ich habe wahnsinnig viel Musik gekauft, einfach aufgrund des Covers. Auch völlig ohne reinzuhören. Ne? Also da hat man sein ganzes Taschengeld eigentlich investiert darin, sich in so eine Optik zu vergucken. Ein wunderbares Album, an das ich mich erinnere, Martin Stevenson and the Dainties, 1986. Ein unfassbar romantisches und gleichzeitig verletzliches Cover. Ich hatte keinen einzigen Song davon gehört und habe das Cover gesehen und gedacht, das ist meine Musik. Das ist irre, wie das manchmal funktioniert. Das ist ja eigentlich nur Marketing. Ne? Und dass man dann aber dann als Teenager, wenn man so empfänglich ist, dass man dann einfach so sagt, ich muss das gar nicht hören. Ich weiß, das bin ich. Ja, und dann nehme ich das mit. Und dann war die Einstellung von vornherein schon so positiv, dass die eigentlich fast hätten machen können, was sie wollen. Es war dann sehr, sehr toller Folk-Rock eigentlich mehr. Und Martin Stevenson arbeitet auch bis heute mit den Dainties zusammen und macht nach wie vor ganz tolle Musik. Aber ich kannte das nicht und war völlig überrascht von dem, was ich gehört habe. Aber ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass das meins ist. Und das geht nur über die Optik. Dann sitzt du halt da und hast das Cover vor dir auf den Knien, guckst dir die Texte an dabei, guckst dir das Bild an und so geht dann so ein Film ab.
Ja, das war schon was anderes noch mit Vinyl als mit CD, ne? Wie bist du denn dann zu den ganzen Audioproduktionen, also Hörspiel- und Hörbuchproduktionen gekommen, die du dann die ganzen Jahre jetzt gemacht hast? Wie ist denn dann dieser Weg gewesen?
Also es ist ja schon so, dass in den 80er Jahren man sehr, wenn man da affin war, gute Gelegenheit hatte, auch mit so Kassetten und Schallplatten und sowas aufzuwachsen. Das habe ich sehr extrem genutzt. Also es war für mich so eine Art Eskapismus aus dem Ruhrgebiet, wenn man so will. Und habe dann sehr das Klassische, ne? Die drei Fragezeichen, TKKG, fünf Freunde, alles, was es da so von Europa gab. Und ich habe allerdings diese Phase, die danach dann so normalerweise kommt, wo man dann nur noch Musik hört und diese Kassetten oder so versteckt oder verschwinden lässt, die habe ich irgendwie nicht gehabt. Also ich habe dann natürlich nicht mehr damit hausiert, sondern ich habe das dann auch eher heimlich gemacht. Aber ich habe immer weitergehört und mich hat immer total interessiert, wer das denn überhaupt so ist. Ich habe Stimmen wiedererkannt oder mich auch gefreut, wenn ich sie wiedererkannt habe. Ich habe mich gefragt, wie man das überhaupt macht und so. Und habe halt dann irgendwann Anfang der 90er, Mitte der 90er, als das Internet noch relativ neu war, so eine Hörspielseite im Internet gehabt, wo ich über diese Hörspiele, die ich mal gehört habe, geschrieben habe. Und darüber habe ich Kontakt bekommen zum Ravensburger Verlag, ja, die diese Spiele machen und auch Kinderbücher herausbringen und so. Und die suchten nämlich händeringend jemanden, der für sie Kinderhörspiele produzierte. Ich hatte natürlich von Tuten und Blasen keine Ahnung, habe aber gesagt, das mache ich. Dann haben die halt gesagt, ja, aber ihr Studium ist ja noch gar nicht abgeschlossen. Und das ist mir egal. Und dann haben sie mir halt ein Volontariat angeboten. Ich habe das für mich als Chance gesehen, habe das Volontariat genutzt, bin da halt dann an den Bodensee gezogen. Das war dann mein Abschied aus dem Ruhrgebiet und habe dann dort so Learning by Doing eigentlich, muss ich im Nachhinein sagen, gemerkt. Also an Studioarbeit war ich gewöhnt über die Musik, aber wie das eigentlich funktioniert, sowas auch rein praktisch zu machen. Dann beim NDR irgendwann so ein bisschen hospitiert bei richtigen Regisseuren, so muss man das jetzt im Nachhinein sagen. Wundere mich auch heute noch, dass ich damals damit durchgekommen bin, ehrlich gesagt. Aber meine Leidenschaft für das Medium ist dabei gewachsen. Das ist eh so ein Ding, ne? Also das habe ich relativ ausgeprägt. Wenn mich jemand jetzt zum Beispiel fragen würde, wir haben da so eine Raumkapsel, möchtest du da morgen mit zum Mond fliegen, würde ich erstmal sagen, ja, mache ich. Dann steige ich ein, wir fliegen zum Mond und dann würde ich sagen, Moment mal, ich kann es ja gar nicht. Ja, also so dieses, das ist aber erst, wenn wir schon unterwegs sind. Und das habe ich irgendwie immer schon so gehabt, dass ich am Anfang erstmal denke, ich mache das einfach, ich traue mir das zu, das war beim Romanschreiben genau das Gleiche. Auch bei allen anderen Sachen, beim Drehbuchschreiben für die Filme von Sörensen war es auch das Gleiche. Ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Sondern ich sage dann einfach, ich mache das und stelle dann erst währenddessen fest, dass ich eigentlich nicht weiß, wie das geht. Und dann ist aber ja schon zugesagt und man hat die Möglichkeit, in dem Moment dann halt zu lernen und daran zu wachsen. Und so war es mit Hörspielen auch.
Disco-artig. Da muss ich kurz einhaken. Es gibt ja viele, die sagen, es ist nicht empfehlenswert, dass ein Autor sein eigenes Drehbuch adaptiert. Ich bin da ganz anderer Meinung und ich finde, dass die Sörensen-Sachen gerade ein sehr gutes Beispiel dafür sind, dass es doch geht. Weil gerade wenn man einen Roman gelesen hat und den Film gesehen hat, fand ich die Schritte, wie du das adaptiert hast und was du rausgelassen hast, zwangsläufig und was du drin hattest, das fand ich sehr, sehr passend. Also für mich hat beides sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, vielen Dank. Also das ist nett. Ich finde im Nachhinein, also der Grund, warum ich es überhaupt zugesagt habe, war jetzt nicht alleine Hybris, sondern das war in dem Sinne auch die Verabredung mit dem Bjarne Mädel, der ja den Sörensen spielte und der auch Regie geführt hat, dass wir beide darauf eigentlich achten wollten, dass die Figur als solche ernst genommen wird und dass der Humor vom Drama getrennt bleibt. Also dass man sich über das Leben lustig macht, aber nicht über die Figuren, weil das hätte auch eine Möglichkeit bestanden, dass man den Polizisten mit der Angststörung, um den es da geht, und diesen eigentlich ziemlich grausamen Fall, um den es da geht, dass man das nutzt, um Comedy draus zu machen, ne? Weil gerade ja Bjarne auch so ein bisschen als Comedy-Schauspieler vorher gesehen war. Und da hatten wir beide so ein bisschen Schiss vor, und deswegen habe ich eigentlich gesagt, dann lass mich das doch selber probieren. Und es war aber von Anfang an auch so, man ist da ja nicht allein. Das heißt, ich habe natürlich alles geschrieben, aber das hat man gerade beim Film, hat man sehr viele Leute, die mit drauf gucken und die einem da auch helfen und die eigene Vorschläge machen. Manchmal nervt es auch, aber manchmal hilft es auch, vor allem wenn man keine Erfahrung hat, so wie ich, oder die einem sagen, das ist dramaturgisch jetzt nicht so gut, weil dann brauchen wir 3 Drehtage mehr, nur um jetzt hier 2 30-sekündige Sequenzen zu haben oder so. Oder können wir das und das noch verändern? Oder brauchen wir diese Figur wirklich und so, ne? Also da wird man ja auch immer so ein bisschen an die Hand genommen. Insofern war das dieses Prinzip, das Learning by Doing, finde ich nach wie vor total hilfreich. Also reingeschmissen zu werden, sich freischwimmen zu müssen, dann aber natürlich auch auf Leute zu hören, die im Endeffekt mehr Erfahrung haben und vielleicht einfach einen besseren Blick von außen drauf haben, was jetzt richtig oder was jetzt falsch ist. Insofern bin ich da jetzt auch ganz glücklich mit, obwohl ich zwischendurch schon auch sehr, beim Drehbuchschreiben vor allen Dingen, schon auch sehr verloren war manchmal zwischendurch, weil ich dann dachte, okay, der Film ist für mich jetzt fertig, leider ist er 340 Minuten lang. Es muss ich nur noch kurz auf 90 Minuten runterkürzen. Das ist schon so etwas, wo man dann auch einmal da sitzt und sagt, aber ich kann mich leider von nichts mehr trennen. Und dann muss man halt trotzdem.
Ja. Es wirkt, als wenn du beim Schreiben der Romane an den Darsteller gedacht hast, dass der diese Rolle spielen wird. Ist das tatsächlich so?
Ja, das ist so. Also das liegt auch daran, weil Sörensen...
Die verschmelzen, finde ich.
Ja, das ist kein Zufall. Sörensen war auch zuerst ein Hörspiel. Es ist so, dass Bjarne kenne ich schon sehr lange, schon seit 2008. Da haben wir Herr Lehmann als Hörspiel zusammen gemacht und er hat eine der beiden Hauptrollen gespielt. Und da haben wir uns sozusagen kennengelernt und uns dann auch angefreundet und ganz viel noch zusammen gearbeitet. Und er hatte mir damals geholfen, für meinen ersten Romanversuch nach einem anderen Hörspiel, wo er auch mitgespielt hatte, einen Verlag zu finden. Und dann bin ich bei Rowohlt gelandet. Ich habe diesen Roman Schlecht aufgelegt, hieß der, rausgebracht, was für mich damals echt ein Riesengeschenk und eine Sensation war. Und ich habe dann gesagt, als Dankeschön ist die nächste Figur, die ich mir ausdenke, eine, die du im Hörspiel spielen sollst. Und ich schreibe das doch erstmal nur als Hörspiel. Und ich schreibe das so auf dich zu, dass das eine tragikomische Geschichte ist und eine tragikomische Rolle. Und es soll, das kann ich das Einzige, was ich hier sagen kann, es soll um das Thema Angststörung gehen. Und ich suche mir irgendeinen Beruf für diese Figur aus, in dem er auf gar keinen Fall Angst haben darf. Und so ist dann dieser Kommissar Sörensen entstanden. Wir haben es als Hörspiel aufgenommen, dann schon 2014. Und dann dachte ich halt, das war's dann auch damit. Dann kam aber nochmal die Idee auch von Rowohlts Seite auf, naja, es hat bei dem ersten Buch ja schon so gut geklappt, wollen wir nicht daraus auch einen Roman machen? Mhm. Und dann habe ich Sörensen hat Angst als Roman geschrieben. Und dieser Roman ist dann von Clausen und Putz von der Filmproduktionsfirma eingekauft worden, in Unkenntnis des Hörspiels. Die fanden einfach den Roman irgendwie gut. Dann habe ich gesagt, das ist total super, dass ihr das verfilmen wollt. Ich wüsste schon, wer die Hauptrolle spielen könnte. Und so ist Bjarne dann halt auch zum Film gekommen und der Kreis hat sich natürlich geschlossen. Es ist aber kein einziger Dialog, auch für die Bücher, jemals geschrieben worden von mir, ohne dass ich dabei Bjarnes Stimme immer im Kopf gehabt hätte, wodurch sich diese Verschmelzung natürlich ergibt. Ist auch heute noch so, wenn ich neue Geschichten schreibe, ich habe immer die Figuren vor mir, die jetzt auch in den Filmen oder auch Hörspielen auftreten, passt dann die Dialoge quasi schon derart an, wie ich mir vorstellen könnte, dass es gespielt gut klingt. Also es klingt etwas kompliziert, aber es hat halt nichts mit Bjarne als Privatperson zu tun, sondern mit Bjarne als Schauspieler, wie er eine Figur interpretiert. Und das versuche ich ihm quasi mundgerecht zu schreiben.
So das ist auch interessant, wenn man das Hörbuch hört, dass du ja selber sprichst. Man hat teilweise den Eindruck, gerade jetzt eben, wenn Sörensen spricht, das ist jetzt ja hier Bjarne. Also das ist ja, diese Verbindung ist direkt da und ich war mir da nicht sicher, Ist das, weil ich den Film kenne oder weil du es einfach so gut machst, dass es wirklich auch euch das sehr ergänzt von dem?
Meiner Meinung nach macht der Micha nach, ne? Ist ja klar. Nee, also das ist kein Zufall, das weiß ich. Das ergibt sich auch automatisch. Wir haben aber auch eine relativ ähnliche Stimmfarbe manchmal. Wir lesen ja manchmal auch zusammen auf der Bühne. Da wir sind manchmal echt, dass wir selber gar nicht wissen, wer von uns beiden spricht. Wir haben da wirklich eine relativ große Ähnlichkeit. Und natürlich höre ich auch ihn, wenn ich das Hörbuch einlese, im Hinterkopf. Und dadurch kommt das dann automatisch dann ein bisschen der friesische Dialekt damit rein. Und ich versuche das auch gar nicht zu kaschieren. Mir macht das total Spaß. Also das muss jetzt nicht zwangsläufig anders klingen. Ich finde, er spielt das so toll, auch im Hörspiel, dann darf das auch im Hörbuch ein bisschen so klingen wie er.
Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, also jetzt gerade von beispielsweise Sörensen hat Angst, gibt es ja den Roman, es gibt das Hörbuch auf Basis des Romans, das Hörspiel und den Film. Wenn du nur eine Version haben dürftest, welche würdest du nehmen?
Den Roman, also den Roman, weil das die größte Spielwiese ist, die ich habe. Also in allen anderen Bereichen ist man ja doch irgendwelchen Zwängen unterworfen und hat Begrenzungen. Also da kannst du sagen, es ist das Programmschema, es ist die Anzahl der Schauspieler, es ist die Länge des Hörspiels oder Films. Es gibt ja Normen, die wir da einzuhalten haben. Es gibt Geschmacklichkeiten anderer Personen, die da auch was mitzureden haben in dem Moment. Das Einzige, wo ich wirklich frei bin, ist das Schreiben. Der nächste Sörensen-Roman zum Beispiel, der ist ausufernd dick geraten leider. Da war der Verlag jetzt nicht so begeistert, weil das ja auch Druckkosten verursacht, aber sie reden mir dann auch nicht rein. Also sie sagen dann nicht, du musst da jetzt 100 Seiten kürzen oder so, sondern die nehmen es dann halt, wie es kommt. Und ich habe da ganz tolle Lektoren, die sind aber auch sehr vorsichtig. Und ich habe immer das Gefühl, meine absolute grenzerweiternde Freiheit habe ich eigentlich nur beim Schreiben der Romane. Da kann ich hingehen, wo ich will. Und das genieße ich sehr. Danach arbeite ich dann ja in dem Sinne nur noch mit dem Material, was ich schon vorher mir ausgedacht habe. Das macht auch Spaß, aber es ist nicht das Gleiche.
Tut das sehr weh, wenn du jetzt für das Drehbuch die Hälfte von deinem geschriebenen Roman praktisch in die Tonne schmeißen musst?
Ja, wenn es nur die Hälfte wäre, ne? Also wenn man den Roman einliest, also ich würde sagen, da bleibt vielleicht ein Zehntel maximal übrig. Und das tut natürlich weh. Gleichzeitig finde ich, dass man sich immer damit trösten kann, dass es ja den Roman gibt und dass der ja auch nachlesbar ist. Und dann hilft es auf Dauer, also mir hat es zumindest geholfen, einfach zu sagen, nee, das ist eine andere Kunstform. Ich nehme das, was ich geschrieben habe, als Basis und versuche dann aber, die Stärken des jeweiligen Mediums zu betonen. Also was zum Beispiel ich am Film dann wiederum toll finde, dass dann gute Schauspieler, so wie Bjarne oder auch andere, in der Lage sind, mit einem Blick manchmal das Gleiche zu erzählen, wofür ich im Buch 3 Seiten brauche. Ja, das ist, dass man für die Stärke, das kann ein Hörspiel überhaupt nicht, da kannst du mit Blicken gar nichts erreichen. Dafür kannst du im Hörspiel wiederum auf einer Gedankenstimme, Erzähler, und Handlungsebene und Musikebene mehrere Schichten aufeinandertürmen, die wiederum der Film nicht kann. Ja, wenn du auch mit der Gedankenstimme, also dem, was die Figur gerade denkt, während sie was anderes unten drunter spielt oder was ein Erzähler dazwischen setzt, scheinbar neutral oder so, das ist wiederum etwas, was dann der Film nicht kann. Und so hat jedes Medium irgendwie so seine Stärke. Und wenn ich mit dem Roman fertig bin, kann ich mittlerweile ganz gut loslassen. Also dann nehme ich mir einfach die Essenz und gucke, dass ich das fürs andere Medium trotzdem schön mache, wenn es irgendwie geht. Mhm.
Gibt es Szenen in dem Film, die in dem Roman noch gar nicht vorhanden waren?
Ja, ich glaube, die Reihenfolge ist andersrum, ne? Also es war ja immer der Roman zuerst da. Also es gibt Szenen im Film, die es im Roman nicht gibt. Zum Beispiel bei Sörensen hat Angst. Bei dem ersten Teil gibt es im Film hinterher eine Auflösung, wo Sörensen in so eine Art Bunker runtersteigt und in diesem Bunker den verschleppten Jan Hinrichs, den Jungen, findet. Die Stelle gibt's im Roman nicht. Das ist sowieso für mich eine ganz interessante Stelle, weil in der Ursprungsfassung, in dem Hörspiel, so ist es auch erschienen und so kann man es auch im Rundfunk hören, wird der Junge gar nicht gefunden. Da stirbt er am Ende der Geschichte. Und das fand ich konsequent. Das fand ich damals konsequent, weil ich dachte, naja, wir können jetzt nicht am Ende einer solchen Missbrauchsgeschichte so tun, als wäre alles wieder gut. Es ist nichts gut. Man kann kein Happy End bauen. Da gibt's kein Happy End. Deswegen dachte ich, das ist konsequent. Wir machen es jetzt schockierend und lassen ihn daran sterben. Das kam beim Verlag nicht durch, aber beim Rowohlt Verlag. Die haben halt gesagt, du kannst alles so machen, aber der Junge muss gefunden werden. Das sehe ich, ja. Publikum will das nicht. Ja, dann habe ich natürlich sehr geschluckt. Und dann gibt's da irgendwie so ein, wie man auch, wenn man das Buch liest, finde ich, merkt man auch, dass das nachgehängt ist. Da gibt's plötzlich noch so ein Zusatzkapitel, wo ein Polizist, der gar nichts mit der Geschichte zu tun hat in dem Roman, plötzlich den Jungen in so einem Haus findet während einer Großrazzia oder einer Großdurchsuchung. Nur damit der Junge gefunden wird. Fand ich aber unbefriedigend am Ende, fanden auch alle anderen für den Film unbefriedigend. Dann kam der Wunsch auf, ob man nicht als Klimax dieser Angsterkrankung Sörensens ihn mit einem dunklen Ort konfrontieren könnte, wo er sich überwinden muss, hineinzugehen und dort den Jungen zu finden. Dann habe ich erst opponiert, weil ich sagte, so funktionieren Angststörungen aber nicht. Nur weil du Angst hast, deinen Alltag zu gestalten oder den nicht hinkriegst, heißt das noch lange nicht, dass du nicht dunkle Räume betreten kannst oder dass du nicht in der Lage bist, in den Keller zu gehen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Naja, und dann kam halt von der Dramaturgie, ja, aber möchtest du jetzt, dass es eine dramaturgisch runde Geschichte wird oder möchtest du das Thema Angststörungen ausgewogen erzählen? Habe ich gesagt, na gut, also gibt es jetzt die Szene im Film. Ja, also das ist aber dieser typische Fall von Kompromissen, den du halt eingehst, wenn du nicht das machen kannst, was du eigentlich willst. So, was auch in Ordnung ist. Natürlich, dafür sitzen die Leute da, die haben ja auch Ahnung und die wissen auch, was sie da wollen. Aber so kommt dann so eine Szene halt in den Film, die aber auch nur für den Film geschrieben ist. Ne? Und genauso wie im zweiten Sörensen-Film, die bettlägerige Frau Gesche ist in den Büchern, ist es die Frau eines Polizeiobermeisters. In den Filmen ist es die Mutter von Malte, dem Praktikanten. Das sind alles so Sachen, die man dann halt ändert, einfach um nicht noch eine Figur zusätzlich einzufügen.
Du hast ja sehr viel Hörspiele gemacht und auch sehr viel Hörbücher, wo du jeweils Regie geführt hast. Beim Hörspiel ist mir völlig klar, was ein Regisseur macht, aber beim Hörbuch habe ich es nicht so ganz verstanden. Was macht da ein Regisseur?
Ja, die Frage kommt relativ oft und ich würde dann, muss dann echt immer sagen, echt doch ganz schön viel. Also, weil du erstens musst du dich mit dem Schauspieler oder der Schauspielerin über die Interpretation des Textes einigen, weil du kannst ja so einen Text auf 1000 verschiedene Arten vorlesen. Dann geht es darum, ein Tempo zu finden, einen Rhythmus zu finden, das auch durchzuhalten, ja, darauf zu achten, dass der rote Faden, der begonnen wurde, auch bis zum Ende eines manchmal 13-, 14-stündigen Hörbuchs durchgezogen wird. Darauf zu achten, dass die Figuren, je nachdem wie sie angelegt sind, einheitlich bleiben im Verlauf der Geschichte. Dass eine Figur, die am Anfang auftaucht, nicht am Ende plötzlich komplett anders klingt. Zu gucken, dass die Betonungen alle stimmen. Das ist eine der Hauptaufgaben, dass die Satzbögen stimmen, dass du genug Variationen drin hast, dass der Text nicht langweilig wird auf Dauer. Also du bist eigentlich permanent in so einer Art von Live-Lektorat. Ne? Also du bist als Regisseur dann damit beschäftigt, der Schauspielerin oder dem Schauspieler halt deine Idee des Textes und die Art und Weise, wie du das angehen möchtest, zu vermitteln. Andererseits aber auch dem, was dir entgegengebracht wird, von der Interpretation positiv zu begegnen. Also du kannst niemanden bei so einem ganzen Hörbuch in etwas hineinzwingen, was er nicht ist. Wenn ein Schauspieler sagt, ich kann meine Stimme nicht verstellen oder ich will das nicht oder ich finde es falsch, dann kannst du ihn dazu nicht nötigen. Dann musst du sagen, okay, aber meine Aufgabe ist jetzt trotzdem, dass die Hörerinnen und Hörer hinterher unterscheiden können, wer spricht denn da eigentlich gerade in deinem Buch? Also es geht ganz viel um technische Dinge, Rhythmus, Betonung, Phrasierung, Modulation, Präsenz am Mikrofon und aber halt auch um Interpretation. Das ist das, was man da macht.
Ich hätte jetzt gedacht, aber ich kenne natürlich nur Low-Budget-Produktionen. Also meine Hörbücher sind eben eher, sag ich mal, günstiger produziert worden. Da macht es halt der Studiotechniker, ne? Der versucht, diese Rolle einzunehmen. Aber mir ist völlig klar, wenn du da nochmal jemand hast, der sich genau da auf diese Dinge konzentriert, wird es deutlich besser, ja.
Also der Regisseur ist beim Hörbuch mittlerweile der Posten, der als erstes eingespart wird, wo, wenn es billiger werden muss. Ja, das ist so, das hat auch oft bei vielen Verlagen wirtschaftliche Gegebenheiten. Aber wenn es halt so besondere Produktionen sind oder wenn Leute auch zum Beispiel etwas unsicherer am Mikrofon sind oder das noch gar nicht so oft gemacht haben, dann ist meiner Meinung nach, und das sage ich natürlich auch, weil es mein Beruf ist, ist der Regisseur sogar unbedingt notwendig. Weil der Techniker ist dazu gar nicht ausgebildet. Der hört darauf, ob da Schmatzer sind oder ob da irgendwelche Versprecher sind oder sowas. Ne? Aber wirklich interpretatorisch und inszenatorisch durch den Text durchzugehen, was ein guter Text auch gerne möchte, also dass man sich damit auch inhaltlich und formal und beschäftigt, dafür braucht es halt einen Regisseur. Das ist nach wie vor meine feste Überzeugung.
Mhm. Also mich hast du überzeugt jetzt damit.
Ja, wenn das jetzt hoffentlich ein paar Verlage noch mehr.
Du hast Angst, arbeitslos zu werden.
Natürlich.
Nee, er hat recht.
Du musst dir auch vorstellen, Christian, wie wäre es denn andersrum, wenn ich jetzt als Regisseur hingehen würde und sagen würde, also der letzte Job, den man dabei braucht, ist ein Regisseur. Das wäre ja auch komisch, oder?
Das hätte was Selbstzerstörendes.
Und das mache ich heute nicht mehr.
Nee, also ich kann mich erinnern, das erste Mal, wo ich mit einem von deinen Sachen Kontakt hatte, war eben Vor dem Frost von Henning Mankell. Und ich kann mich noch wie heute erinnern, wie ich dieses Hörbuch gehört habe und nach den ersten 5 Minuten schon komplett geflasht war und gedacht habe, mein Gott, das ist jetzt mal ein richtig gutes Hörbuch. Und ich kannte Mankell vorher schon und das ist immer noch mein absolutes Favorit von seinen Büchern, einfach weil dieses Hörbuch so verdammt gut war und eben alles gestimmt hat, wie das erzählt worden ist, von der Stimmung, man konnte das komplett nachverfolgen. Und ja, ich verstehe das, ja.
Du meinst jetzt wahrscheinlich das Hörspiel.
Ja, ja.
Ja, vor dem Frost war damals mein Durchbruch, würde ich sagen. Danach war ich dann wirklich gut auch in dem Job drin und bin auch gut beschäftigt worden. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, ihr hattet ja auch mal bei euch Andreas Fröhlich zu Gast, habe ich gesehen. Der spielt ja den Erzähler. Der ist der Erzähler bei Vor dem Frost. Und da hatten wir dann zum Beispiel die Idee, und die haben wir auch damals zusammen entwickelt, wie wäre das eigentlich, wenn der flüstert? Und das ist bei all diesen Henning Mankell-Hörspielen, die ich danach noch gemacht habe, wo auch immer Andreas die Erzählerrolle innehatte, ist es so, dass er halt ganz, ganz nah ans Mikro ran und ganz, ganz leise gesprochen hat, wodurch du als Hörerin oder Hörer automatisch schon eine Art Sogwirkung, weil du hast dich dann plötzlich darauf komplett konzentriert und hast, was ist denn hier eigentlich gerade so geheimnisvoll? Das alleine ist so eine formale Form, wofür du meines Erachtens zum Beispiel auch einen Regisseur brauchst, der das mit dir erarbeitet, weil von selber tust du es nicht. Also heißt das, in dem Moment, du brauchst jemanden, der sagt, ja, aber wir wollen folgende Stimmung kreieren, das vermittelst du dann auch dem Komponisten zum Beispiel und ich möchte, dass das Ganze wie so ein geschlossener Mikrokosmos wirkt, der eigentlich fast im eigenen Kopf stattfindet. Also spielen wir das teilweise auch sehr leise. Und dann haben wir aber auch so Störgeräusche dazwischen, die das Ganze wieder aufbrechen und sowas. Das musst du ja als Regisseur machen in dem Moment, wie auch beim Film, wie auch beim Theater. Und dann mit den Leuten daran so arbeiten, dass das Ganze hoffentlich ein gutes Ganzes wird. Und ich erinnere mich da immer noch total gerne dran. Das war für mich auch eine der prägenden Produktionen. Auch und auch dank Andreas teilweise. Ja, und Axel Milberg hat damals Wallander gespielt, der hat es auch ganz toll gemacht. Das war eins seiner ersten Hörspiele, die er gemacht hat. Hm. Mhm. Das ist 21 Jahre her, Thomas. 21 ja, Jahre ja, ist das hier. Ja, ja. Da komme ich jetzt gar nicht drüber weg. Ja.
Wie viele Teile gibt es davon?
Es waren erst die Einzelhörspiele nach den Romanen. Da habe ich nur Vor dem Frost gemacht. Und danach gab es noch eine ganze Hörspielserie, auch mit Axel Milberg, Ulrike Czarre und Andreas Fröhlich. Das waren dann nochmal 10 Folgen, die wir dann gemacht haben, bis 2010, glaube ich. Ja,
da kann ich mir jetzt nochmal was nachkaufen. Das ist ja schön.
Ja, die mochte ich sehr. Tatsächlich ist Henning Mankell und gerade diese Atmosphäre, diese schwedische Melancholie, die sind Vorbild für mich gewesen für die Sörensen-Reihe. Also ich habe versucht, so die Art von Humor, die ich zum Beispiel sehr bei Sven Regener mag, zu kreuzen mit der Art von Melancholie, die ich von Henning Mankell so liebe. Ja, auch wenn diese schwedischen Krimis gerade nicht mehr so angesagt sind. Für mich war das damals auch so ein Aha. Moment, wo ich dachte, oh, hier möchte ich versinken. Das ist ganz komisch, wenn man sich in so einer Melancholie, das ist ja auch musikalisch oft so, wenn man sich in einer eigentlich total traurigen, melancholischen Stimmung heimisch fühlt oder so heimelig fühlt. Da gibt es ja auch ganz tolle Bands, die das auch geschafft haben und man das eigentlich als warm empfindet. Das ging mir bei Henning Mankell so, obwohl es eigentlich eine düstere Figur und eine düstere Szene sich an die nächste schob und trotzdem wollte man da irgendwie hin, nach Ystad in Südschweden.
Ja. Das geht mir immer so bei Sigur Rós zum Beispiel.
Oh ja, natürlich. Ganz toll, ja.
Aber wo ich noch mal ganz kurz einklinken wollte, weil du sagst gerade, die Schweden-Krimis sind so ein bisschen, ich glaube, der Markt ist auch ein bisschen übersättigt gerade. Glaubst du, dass das nochmal wiederkommt?
Ja, ich glaube, das kommt wieder. Es gab schon mal so eine Welle in den 70ern, das war die Sjöwall-Valö-Welle. Kennt ihr das noch? Mai Sjöwall und Per Valö. Kommissar Beck, gibt es auch ganz viele Verfilmungen. Die waren so ein bisschen sozialpolitischer angelegt, aber ganz, ganz ähnliches Muster. Da gab es schon mal so eine Welle aus schwedischen oder skandinavischen Krimis. Dann war das völlig weg vom Fenster, bis es dann so um die Jahrtausendwende mit Henning Mankell und diesen ganzen Håkan Nesser und wer da alles so kam, zurückkam. Da gab es dann ja sogar, das war bei uns so verbreitet, dass es sogar schwedische Autoren gab, die nur für den deutschen Markt geschrieben haben. Das ist auch sowas, dann auch völlig verrückt, weil das so angesagt war. Dann war es weg. Dazwischen war mal Großbritannien ganz groß, ne? Und weiß nicht, Elizabeth George. Und dann diese Inspector Drury-Krimis, auch wenn es eine Amerikanerin geschrieben hat, Martha Grimes. Also es gibt immer so Wellen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das wiederkommen wird, ja. Wir sind da genau wie in der Musik Modeerscheinungen unterworfen und alles bezieht sich aufeinander. Irgendwann wird auch das alles wiederkommen, ja. Im Moment haben wir ja diesen Regionalkrimi-Boom in Deutschland, zu dem ich eigentlich gar nicht gehören will, aber zu dem ich leider einsortiert werde, weil ich halt in der Provinz spiele mit meinen Geschichten. Wenn du da in den Buchhandlungen guckst, die Tische sind völlig übersättigt.
Ja, ja.
Also
ja,
gerade was diese Nordsee-Krimis. Ja, schon lange so?
Ja. Ja. Ich würde dich jetzt nicht als Regionalkrimi sehen, auf gar keinen Fall.
Ja, ich mich auch nicht, aber da findest du mich auf den Büchertischen. Also das ist schon so, ich bin da, weil es natürlich auch einfach ist, in den Buchhandlungen bin ich schon bei diesen ganzen, ich sage jetzt keine Namen, aber bei allem, was so blau, Mittelstrand und Meer irgendwie einsortiert ist, findest du auch meine Bücher. Und ich finde es eigentlich nicht richtig, aber als Marketing-Tool scheint es zu funktionieren. Mhm. Aber Regionalkrimi heißt für mich immer so ein bisschen auch so eine gespielte und gelebte Harmlosigkeit, ne? Also so Idioten oder Deppen mit Gummistiefeln machen irgendwelche obskuren Dinge und eigentlich macht man sich da mal sehr über die Leute auch lustig oder über den Landstrich auch lustig, indem man diese Stereotypen wiederholt und diese Klischees bedient. Das gibt's ja auch auf Bayerisch sehr dolle und so. Das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Ja, aber naja, irgendwo wird man halt einsortiert.
Was sind deine aktuellen Pläne? Was machst du gerade?
Ich bin gerade dabei, die Lektoratsfassung von Sörensen macht Urlaub zu überarbeiten. Das erscheint im September. Und erstelle die Hörspielfassung davon, weil wir im Winter dann auch wieder das Buch als zweiteiliges Hörspiel für den Deutschlandfunk aufnehmen. Dann arbeite ich noch an einem Drehbuch nach einem anderen Roman von mir. Der heißt Bin noch da, ist kein Krimi. Und da arbeiten wir gerade an einer Miniserie. Mal gucken, ob es auch wirklich klappt. Aber wäre toll, wenn. Dann muss ich mir langsam überlegen, was der nächste Roman sein wird. Weiß ich nicht, ob ich jetzt gleich mit Sörensen weitermache oder was anderes schreibe. Danach wird's mich eigentlich dürsten. Aber es kann schon sein, dass Rowold dann auch sagt, ich wäre ja dann wohl bescheuert, jetzt mache ich gefälligst mit Sörensen weiter. Also das weiß ich noch nicht.
Okay.
Das muss man dann gucken. Aber im Moment sind das so die Baustellen, mache ganz viele Lesungen auch nach wie vor und fange jetzt langsam an, umzuschalten aus dem aktuellen Roman zum nächsten. Mal gucken, wo es hinführt.
Können wir Analphabeten uns die neuen Sörensen-Geschichten dann auch im Fernsehen anschauen?
Ja, Analphabeten, gerade ihr, das weiß ich nicht. Also ich kann dir das nicht sagen. Also es gibt ganz viele Leute, die wollen gerne, dass wir erstmal einen dritten Sörensen-Film machen. Gibt aber auch ein paar, die wollen das nicht. Ein paar entscheidende leider. Und so vage muss ich da jetzt im Moment bleiben. Das ist noch komplett offen. Eine Serie wollen wir nicht draus machen, das war uns immer klar. Aber also ich fände eine Trilogie schon besser als nur so zwei Filme. Ja, also eine Trilogie fände ich irgendwie eine schöne, runde Sache. Gucken wir mal.
Ja, da fehlt es häufig an Mut und an Qualitätsverständnis. Aber nun gut, das ist ein anderes Thema, ja.
Ja, das ist ein anderes Thema.
Bei den Lesungen ist mir noch aufgefallen, die du ab Herbst machst, die sind fast alle im Norden, außer einer in Frankfurt und an deinem Wohnort in Potsdam. Ich dachte aber, das Sörensen wäre ein gesamtdeutsches Phänomen. Oder ist es jetzt Zufall, dass die ersten Lesungstermine im Norden sind?
Das sind wirklich nur die ersten. Also es kommt auch jetzt gerade täglich eigentlich was Neues hinzu. Aber du hast trotzdem gut beobachtet, weil ich habe ein Nordwest-Ost-Süd-Gefälle, also so quer runter. Ich finde es erstaunlich, dass die Leute, obwohl ja auch Nordfriesland zum Beispiel gar nicht so positiv dargestellt wird in den Büchern, dass ich da immer die meisten Anfragen im Norden bekomme und dass die Leute das auch wirklich gerade gut finden. Das ist auch die Art von Humor oder dieses Verständnis von Melancholie. Da kommen immer ganz viele Leute an und sagen, ja, genau so ist es bei uns. Ist es nicht toll? Ja, und das ist genau meine Haltung, die ich auch zu der Gegend habe. Ich finde es manchmal im Winter ist es unfassbar deprimierend da oben und wirklich karg. Und gleichzeitig ist es, wenn die Sonne rauskommt, irgendwie der schönste Ort für mich, den ich mir vorstellen kann. Ja, und so geht es dann halt auch vielen Leuten, die da leben. Und die Anfragen sind also wirklich stetig. Da kommt ganz, ganz viel und da bin ich auch wahnsinnig gern. Im Westen läuft es auch ganz gut. Da bin ich bei Mord am Hellweg jetzt zum Beispiel auch noch im Herbst bei dieser Tour. Im Süden geht irgendwie nichts. Das ist erstaunlich. In Österreich bin ich relativ oft und das ist auch immer voll. Aber in Bayern kommt gar nichts. Es ist immer ein Appell, den ich jetzt, glaube ich, mal hier loslassen könnte. Hallo Bayern, ich will mal zu euch. Da fragt wirklich niemand an. Okay. Und im Osten gibt es tatsächlich oft, jetzt komme ich hier mit ganz derben Klischees, aber im Osten gibt es oft so ein bisschen, da kommt diese Art von Text nicht so gut an. So sage ich es jetzt mal wertneutral. Also auch der Humor funktioniert da irgendwie nicht so richtig.
Hatten wir bei Andreas Dorau auch drüber philosophiert, dass er auch im Osten eher schwierig ist für ihn, ja. Ja, ich glaube, das ist da immer noch eine Trennung. Ja. Und die Schweiz? Ich wohne ja in der Schweiz. Wie sieht's da aus?
Da hat noch niemand gefragt. Da müsstest du jetzt mal auf die Straße gehen und eine Petition starten. Also da hat noch...
Die Anfrage kommt erst 28. Die Schweizer brauchen noch ein bisschen länger.
Nee, da war bisher noch nichts. Aber Österreich. Österreich war bisher schon sehr fleißig. Da war ich schon auf diversen Festivals. Und es hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber mal gucken wir mal, was kommt. Also das Spektrum ist zu erweitern, definitiv, ja.
Sehr schön.
Müssen wir mal gucken.
Dann würde ich sagen, wir wären soweit, dass wir die Lügen und die Wahrheiten auflösen könnten. Das war zum einen, dass du aus 30 Zentimetern dir mehrere Knochenbrüche zugezogen hast.
Ein Kiefer und einen Finger. Ja.
Michael Stipe am Pissoir in den weltberühmten Hansa-Studios in Berlin getroffen, über die wir auch schon mehrfach gesprochen hatten. Und das dritte, ich vergesse immer das dritte, ich kann mir immer nur zwei Dinge merken.
Das ist ja auch schwierig. Das dritte war, dass ich in Nordfriesland meine Nachbarn aus Potsdam zufällig irgendwo mitten in der Pampa getroffen habe, die im Auto ein Sörensen-Hörbuch in dem Moment hörten mit meiner Stimme, dass wir uns dann begegnet sind in dem Moment. Das war das dritte.
Also ich glaube, das mit Michael Stipe stimmt, weil das war so detailreich und das ist ein Highlight gewesen. Und eben, dass du in den Hansa-Studios warst, das Dienen hat, das glaube ich, das stimmt. Und ich glaube auch irgendwie, dass das mit den Knochenbrüchen stimmt. Das letzte könnte ich mir auch vorstellen, dass das stimmen würde, aber ich lege mich auf die ersten beiden fest. Was meinst du, Christian?
Ah, okay. Ich glaube, also wahrscheinlich hat er hier bei der Aktion mit Pissoir, hat er wahrscheinlich den Klostein irgendwie hinter dir, hat er sich gesichert, hat er mit nach Hause genommen, so einen Schrein draus gebaut.
Hey,
das ist der Klostein, auf den der REM-Se gepinkelt hat. Ein schöner Gedanke, finde ich. Auch lutschen.
Das sagt sehr viel über dich aus.
Ja. Haben wir früher immer gesagt, als Schimpfwort, ey, du Klosteinlutscher.
Das war euer Schimpfwort. Wo kommst du denn her? Wo bist du denn aufgewachsen?
Ich komme aus Gelsenkirchen tatsächlich und bin dann später nach Dortmund verschleppt worden. Und da lebe ich noch in Dortmund.
Ah, okay, ja. Das Ruhrgebiet hört man dir natürlich auch an. Was sagst du denn jetzt? Erstens oder zweitens oder drittens?
Also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man sich solche schweren Verletzungen zuziehen kann. Aber der eine oder andere mag doch so ein Talent haben. Aber ich glaube, das stimmt nicht, dass du von der 30 Zentimeter Mauer gefallen bist. Ich glaube, das stimmt nicht. Weil mit den Nachbarn, das kommt mir so plausibel vor. Mir passieren auch solche Sachen, also ähnliche Sachen.
Okay, ich löse das jetzt, auf. Also das mit den Nachbarn kann ich schon mal sagen, das stimmt. Das ist auf jeden Fall passiert. Was auch immer noch, wenn wir uns jetzt hier begegnen, für Kopfschütteln sorgt. Auch Jahre später. Mittlerweile zwischen uns, weil es ist ja wirklich ein unglaublicher Zufall. Jetzt haben wir noch die Wahl zwischen Michael Stipe und den Knochenbrüchen. Was leider nicht stimmt, ist das mit Michael Stipe.
Nein.
Leider stimmt's nicht. Wir haben uns um 10 Jahre verpasst. Also ich war in den Hansa-Studios, ich habe da ein Hörbuch aufgenommen. Er hat auch dort seine Platte aufgenommen, aber leider war ich 10 Jahre später. Und ich war erst auf Toilette und als ich wieder rauskam, haben die zu mir gesagt, weißt du, dass da auch schon Michael Stipe auf Toilette war? Und dann bin ich wieder reingegangen. Und dann bin ich wieder reingegangen und habe mir das genau angeguckt und fotografiert und habe mir also dann genau die Geschichte von meinem Oberhero Michael Stipe erzählen lassen. Aber also das mit den Knochenbrüchen stimmt leider auch. Ja, also das ist leider auch passiert. Und dieses Talent zu sehr vielen Brüchen und Verletzungen habe ich in dem Moment etabliert. Das habe ich dann durchgezogen für die nächsten Jahrzehnte. Also wenn irgendwo eine Kante ist, über die man drüber fallen und sich alles brechen kann, ich war schon da. Aber ich hätte so gerne das mit Michael Stipe erlebt, aber da war ich 10 Jahre später dran als er. Okay. Leider.
Aber das beweist, dass du ein famoser Geschichtenerzähler bist, weil ich war mir extrem sicher, dass das gestimmt hat.
Ich war auch gerade eben kurz so weit, dass ich dachte, ich glaub's mir gleich selbst. Wenn ihr mich noch 3 Sachen fragt, dann habe ich es so bei mir drin, dass ich glaube, es ist wirklich passiert.
Sehr schön. Wir machen in unserer nächsten Folge, lassen wir uns von unseren Hörern und Hörerinnen ihr bestes Musikvideo der 80er Jahre erzählen. Also die sollen uns sagen, was das beste Musikvideo der 80er Jahre war. Was ist denn dasjenige, welches du am besten fandest? Fällt da spontan eins ein? Es können auch mehrere sein.
Ja, mir fallen mehrere ein. Sledgehammer von Peter Gabriel, sensationell, mit dem Zug, der da um seinen Kopf gefahren ist. Dann fand ich sensationell natürlich It's the End of the World as We Know It von REM, auch wenn man das jetzt nicht so vor sich hat, aber ich fand es großartig. Und früher, weil unfassbar teuer und bahnbrechend, natürlich Thriller von Michael Jackson. Das fällt mir so ein.
Sehr schön. Wenn ihr das jetzt hört und sagt, oh, ich habe auch ein geiles Musikvideo aus den 80ern, dann schickt uns das entweder bei Facebook, ihr könnt uns da kontaktieren unter Purwin und Kova oder an mail.christian@purwinundkova.com, Purwin und Kova in einem Wort. Und da könnt ihr uns das schicken und gerne auch ein Audio-File schicken und dann haben wir das in der nächsten Folge drin. Ja, ansonsten, ich fand es sehr schön, dieses Gespräch. Das habe ich mir auch gedacht, als ich dich da getroffen habe. Wir haben uns ja auf der Kriminale getroffen, zufällig. Und dann innerhalb von 5 Minuten vereinbart, dass du im nächsten Podcast drin bist. Und ja, so habe ich mir das vorgestellt, dass es so wird. War sehr
angenehm. Wahnsinnig großen Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen Dank. Es war toll.
Schick uns mal bitte den Jane hier vorbei, den werden wir auch noch verarschen.
Das sagen natürlich immer sehr, sehr viele Leute. Wenn ich das jedes Mal hinkriegen würde, hätte der leider keine anderen Termine mehr.
Und ansonsten schick einfach mal per E-Mail irgendwie da denjenigen, der da Probleme macht, dass der dritte Teil endlich verfilmt wird. Wir kümmern uns darum, ne?
Sehr gut. So, das ist der Ton, den ich brauche. So machen wir es.
Schön war's mit dir.
Ebenso. Danke euch, Leute.
Danke.
Sehr gerne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.